2 Jahre.
Ja, schön in Breinbach zu sein. Ich habe gedacht, nach 15 Jahren oder wie viel, das erste Mal wieder hier in Breinbach zu einem Gottesdienst und das im Rahmen des Kanzeltausches. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht so einfach möglich gewesen, weil sind bei mir ja auch immer unterschiedliche Termine und so weiter wahrzunehmen. Der Uwe hat mehrfach angefragt, wir haben keinen Termin gefunden und deshalb freue ich mich besonders, heute Morgen hier bei euch in Breinbach zu sein und mit euch ein bisschen dieses Thema des besonderen Bauwerks, des Tempels nachzugehen, also wenn der Tempel Risse bekommt, wenn Pfusch am Bau entsteht, darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. In den 15 Jahren, das muss ich einfach so ein bisschen sagen, ist natürlich eine ganze Menge auch in meinem Leben persönlich passiert. Das jetzt zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber ihr merkt, dass ich die Kanzel verlassen habe. Das hängt damit zusammen, dass ich vor einigen Jahren einen schweren Skiunfall hatte und mein linkes Bein relativ kaputt war und ich froh bin, dass ich wieder laufen kann und auch Motorrad fahren kann. Es ist wichtig, auf der linken Seite schalten zu können. Das war mein erklärtes Ziel und das klappte dann auch. Und von daher muss ich mich ein bisschen bewegen. Also lange auf einer Stelle stehen, das geht so nicht. Das geht eine gewisse Zeit, aber eben nicht 20 Minuten oder 2 Stunden, die wir jetzt gleich hier zusammen sind. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie lange Matthias nachher noch das Abendmahl macht, aber von daher alles gut. Das wollte ich nur vorne wegschicken. Und ihr seid herzlich eingeladen natürlich in 14 Tagen. Und am Sonntag habt ihr Einführungsgottesdienst hier. In 14 Tagen habe ich Verabschiedungsgottesdienst in den Ruhestand. Und der wird im Haus des Gastes sein, in Bad Larsfe, um 14 Uhr. Ansgar Hörsling wird da sein. Und wenn ihr wollt, schaut einfach vorbei. Ihr seid herzlich willkommen und herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Brief bekommen habt oder was auch immer. Das macht die Gemeindeleitung. Ich weiß von nichts. Ich lasse mich in 14 Tagen da sehr überraschen. Ja, so viel vielleicht mal der Vorrede, also das noch würde ich sagen als Gebetsanliegen vielleicht. Ihr wisst, dass ich im Arbeitskreis für Pastorenwechsel und Berufung bin und ihr könnt für Viktor und seine Familie beten. Es sieht relativ gut aus, finde ich, im Moment, was die Vermittlung angeht und ich hoffe, dass das an dieser Stelle jetzt wirklich auch für ihn und seine Familie klappt und er dort, ich kann den Ort jetzt noch nicht nennen, aber dass er dort eben auch Pastorendienst tätig werden kann. Nehmt es einfach als ein Gebetsanliegen an der Stelle mit. Okay, steigen wir ein in unser Thema. Jetzt muss ich gucken. Tim, unten soll ich drücken und einschalten. Aha. Und. So, damit steigen wir nochmal ein in das, was wir eben schon in der Lesung gehört haben, dass Jesus sich der Stadt Jerusalem nähert und einen Blick auf diese Stadt wirft und folgende Aussage trifft. Wenn doch auch an dem heutigen Tag du erkennen würdest, was dir zum Frieden dient oder bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Jesus kommt nach langer Zeit wieder nach Jerusalem, schaut auf diese Stadt und sieht, dass da im Grunde genommen einiges ist, was ihm nicht so gefällt. Das werden wir gleich noch sehen. Er schaut und er sagt, wenn du erkennen würdest, was dir zum Frieden dient, dann würde etwas Großartiges geschehen können. Ich habe nochmal heute Morgen so für mich darüber nachgedacht. Wenn Jesus so kommt und sagt, gegenüber Jerusalem, gerade jetzt in dieser Zeit und im Nahostkonflikt zu hören, wenn du doch am heutigen Tag erkennen würdest, was dir zum Frieden dienen, was dir zum Frieden bringen würde. Wonach sehnt sich die Menschen in Gazastreifen oder in Israel am meisten nach Frieden. Wenn du doch erkennen könntest. Und wenn wir in die Geschichte reinschauen, jetzt weife ich etwas ab, aber wenn wir da hineinschauen, merken wir ja, dass Israel auf einem guten Weg war, Frieden zu schaffen. Es war so, dass sie Friedensabkommen, ein historisches Friedensabkommen angehen wollten mit Saudi-Arabien. Dass es weitere Abkommen gegeben hätte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain und so weiter. Da war einiges im Fluss, wo man hätte sagen können, jetzt kommt Frieden. Aber gerade da, wo sie auf dem Weg des Friedens waren, ist der islamistische Terror umgeschlagen. Das konnte die Hamas ohne gar nicht zulassen. Das ging nicht.
Das war eine Bedrohung für sie, dass Israel auf einmal Friedensabsichten hat mit bestimmten Ländern dort im Nahen Osten. Also der Frieden war an der Stelle sehr bedroht. Komme ich zurück zu diesem Wort Jesu, als er auf Jerusalem blickt. Er schaut, er sieht in die Stadt und er sieht Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwie Handel zu treiben. Dazu mehr. Es begann alles irgendwie mit dem Tempel. Und Jesus kommt ja dann auch in die Stadt und schaut auf den Tempel. Es begann alles in und rund um den Tempel. Wenn wir ein bisschen in die Bibel hineinschauen, entdecken wir, dass Zacharias die Ankündigung der Geburt Jesu im Tempel erhält. Er ist der Diener im Tempel zu der Zeit, als die Geburt Jesu angekündigt wird. Und er erlebt das. Er bekommt es mit. Er kriegt die Ankündigung, dass seine Frau Elisabeth schwanger werden wird, dass Johannes geboren wird. Aber er ist auch derjenige, der wiederum versteht, dass Johannes nicht der verheißene Messias ist. Und Johannes selbst später erzählt das ja auch, als er im Jordan predigt. Macht deutlich und sagt, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Der, der nach mir kommen wird, der wird es sein. Und ich bin es nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen binde. Zacharias bekommt diese Ankündigung der Geburt des Johannes und damit letztendlich auch der weitere Hinweis auf Jesus. Simeon erwartet im Tempel auf den Messias. Immer wieder hält er Ausschau. Und als dann Maria und Josef kommen mit dem Jesuskind und ihn in den Tempel bringen wollen, dann entdeckt er und erkennt er, dass das der Messias ist. Er sagt, meine Augen haben jetzt den Heiland gesehen. Und jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt ist meine Mission sozusagen erfüllt. Simeon. Und wenn wir weiterschauen in der Bibel, dann haben wir die Hanna. Die Hanna, die alt geworden ist. 84, 83 Jahre alt. Sie ist früh Witwe geworden. Und dann hat sie diesen Prophetendienst getan im Tempel. Immer wieder neu hat sie auch auf den Messias gewartet. Und genau wie Simeon, der in dem Kind, das Josef und Maria bringen, den Messias sieht, sieht auch sie ihn und entdeckt. Und jedem, der in den Tempel kommt, erzählt sie davon. Das ist das Kind, das ist der, auf den wir warten. Sie ist sozusagen die Prophetin, die das immer wieder wachholt und wachrüttelt in den Herzen der Menschen. Es geschieht alles irgendwie rund um den Tempel. Man könnte noch mehr aufführen. Ich will noch die Geschichte des 12-jährigen Jesus, als er im Tempel ist. Als sie wieder mal zum Fest nach Jerusalem gereist sind, Josef und seine Familie, und Jesus da in Jerusalem plötzlich gesucht wird. Wo ist er? Wo treibt er sich rum? Die Eltern in großer Sorge, das Kind nicht da. Große Stadt, viele Möglichkeiten irgendwie, dass da was passieren könnte. Und dann sitzt Jesus als 12-Jähriger im Tempel und diskutiert mit den frommen Leuten der damaligen Zeit, mit den Pharisäern dort im Tempel diskutiert er. Und er kann mithalten mit ihnen, die schon lange Jahre die Schriften studiert haben. Jesus lehrt sie im Tempel. Alles geschieht rund um den Tempel. Und so kommt er. So kommt er wieder nach Jerusalem als Erwachsener, als der, der das Reich Gottes verkündet, als der, der der Sohn Gottes ist, der seine Jünger um sich geschart hat und gesammelt hat, um von der Liebe Gottes weiterzuerzählen. Er kommt nach Jerusalem und schaut sich die Stadt an und weint über die Menschen. Und was er sehen muss in Jerusalem ist, als er in den Tempel geht, dass sie nichts anderes zu tun haben, als Geschäfte zu treiben. Geschäfte zu treiben, Geld zu scheffeln, so das Wirtschaftsleben so ein bisschen anzukurbeln und zu sehen, hier kannst du was verdienen, hier kannst du reich werden, hier kannst du das Leben genießen, ist doch wunderbar. Sie denken gar nicht daran, dass man da auch Gottesdienst feiert. Nein, das ist ein Tempel, in dem alles möglich ist. Sie haben aus dem Tempel, so sagt es Jesus mit eigenen Worten, eine Räuberhöhle gemacht. Etwas gemacht, was die Ehre Gottes in Schande führt. Und das ist letztendlich auch das Motiv von Jesus, dass er da so hart eingreift und so hart reingeht und auch die Wechsler und die ganzen Geschäftstreibenden rausschmeißt. Die Ehre Gottes steht auf dem Spiel und das kann er nicht so durchgehen lassen. Da kann er nicht einfach sagen, oh, ist schon gut, macht ruhig ein bisschen weiter, macht's aber nur 2 Stunden lang und daher feiern wir noch Gottesdienst. Nein, für ihn ist die Ehre Gottes angeknackst, in Schande geführt worden und deshalb greift er durch. Deshalb geht er hin und sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr habt es verändert in etwas hinein, was dem lebendigen Gott keine Ehre gibt. Ihr denkt nur ans Geld scheffeln. Ihr denkt nur ans Reicherwerden, ihr denkt nur an euren Wohlstand, ihr denkt nur daran, dass es euch gut geht. Ihr entehrt den Tempel, das regt ihn auf. Und das treibt dann letztendlich auch die Wechsler raus aus dem Tempel und sagt, jetzt ist genug. Hat es mit dem Tempel natürlich auch noch einen weiteren Gang. Wenn man die Parallelstelle liest, das ist jetzt aus dem Lukas-Evangelium, wenn man die Parallelstelle im Johannes-Evangelium liest, dann wird deutlich, dass Jesus da etwas anderes noch vorneweg stellt. Er bespricht davon, dass er sagt, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dann sagen die Leute, ey, bist du irre? Weißt du eigentlich, wie lange das dauert, solch einen Tempel hochzuziehen? Wie lange habt ihr in Breidenbach gebaut an dem Haus? Ne, immer wieder verändert, umgebaut und gemacht und getan. Und sie sagen, wie? 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Ey, 46 Jahre und du sagst in 3 Tagen? Da stimmt doch irgendwas nicht in deinem Kopf, oder? Die Leute kapieren es nicht, sie kapieren es selbst bis dahin nicht, als Jesus am Kreuz hängt. Da kommen sie noch und sagen, ey, der du gesagt hast, du reißt den Tempel ab und baust ihn in 3 Tagen wieder auf. Steig doch vom Kreuz herab. Was hast du denn damals gesagt? Stimmt doch alles nicht. Johannes in seinem Evangelium macht uns aber auch deutlich, dass Jesus mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint hat, sich selbst, seine Existenz gemeint hat. Und später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hat. Erst da haben sie es begriffen, als er auferstanden ist, als Gott der Vater ihn wieder auferweckt hat. Da haben sie verstanden, dass er in dem Moment von sich selbst und seinem Körper gesprochen hat. Am Karfreitag ist er hingerichtet worden, ans Kreuz geheftet worden und am Ostersonntag ist die Auferstehung. Der neue Tempel wird sozusagen eröffnet. Jesus bezieht es auf sich und seinen Körper, auf seine Existenz, auf sein Leben und macht damit deutlich, dass wenn du mit Jesus in Verbindung bist, dann hast du Anteil an diesem Tempel. Dann bist du ein Teil dieses Bauwerkes. Wenn Jesus von sich sagt, dass er mit seinem Körper der Tempel ist, dann sind die Nachfolger von Jesus ebenfalls Teil dieses Tempels. Weil Jesus in ihnen wohnt, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Versteht ihr? Und das ist dann etwas, was Paulus aufgreift. Wo Paulus deutlich macht, dass er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Versteht ihr, alles begann mit diesem Tempel. Jesus schaut auf den Tempel. Jesus sieht, dass das ein Ort der Anbetung Gottes ist, wo Gott sozusagen sich immer wieder neu zeigt. Bevor es den gemauerten Tempel gab, gab es ja die sogenannte Stiftshütte, das Zelt der Versammlung, ja, das immer mit dem Volk Israel mitgegangen ist und immer wo sie es aufgebaut haben, haben sie natürlich schön gebaut und wenn die Wolke herniederkam, so sagt uns die Schrift, dann konnte man wissen, hier ist die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. Das war der wandernde Tempel, der Vorläufer sozusagen, dieses Zelt der Versammlung, die Stiftshütte und dann kam der feste Bau. Und dieser feste Bau, die Mauern, sind es letztendlich nicht. Sondern Jesus sagt, ich bin der Tempel. In mir wird ein neuer Tempel aufgerichtet, ein Haus, das nicht aus Steinen gebaut ist, sondern aus lebendigen Steinen. Also nicht aus Steinen, wie wir sie kennen, wie hier die Mauern hochgezogen wurden, sondern lebendige Steine. Und diese lebendigen Steine seid ihr. Diese lebendigen Steine sind wir als Gemeinde Gottes. Und schaut, Paulus schreibt nicht, ey, du bist es. Du bist der Tempel Gottes. Du musst alles richten. Er sagt, ihr seid es. Ihr als Gemeinde seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid der Tempel Gottes. Ihr als Gemeinde seid Gottes heiliger Tempel. Wow, jetzt hängt er. Doch, jetzt wieder zurück. Ich wollte es einfach nur nochmal unterstrichen haben, dass ihr es aus dem Text heraus auch sehen könnt. Paulus betont, dass ihr seid der Tempel Gottes. Du und ich. Wir als Gemeinde bauen diesen Tempel. Ist dir das bewusst? Klar. Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die schon lange hier in der Gemeinde gehen, die wissen, natürlich sind wir der Tempel. Klar, würdet ihr alle sagen, jo, hast du richtig gesagt. Die Frage ist, lebe ich das? Lebe ich als dieser lebendige Stein? Gestalte ich diesen Tempel Gottes? Wie gesagt, es ist nicht zwingend dieses Haus. Wir sind es, die Menschen. Wir als Gemeinde Jesu Christi verkörpern den Tempel Gottes hinaus in diese Welt, in diese Zeit und tun auch etwas dafür oder sollten etwas dafür tun, dass Friede wird. Friede wird in unseren Häusern, Friede wird in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, Friede wird in unserer Gesellschaft, dass wir einen Teil dazu beitragen. Wenn ihr doch erkennen könntet, was zum Frieden dient. Wenn ihr es erkennen könntet, dass der Friede dadurch hineinkommt auch in eine Gesellschaft, dass der Tempel Gottes sich mehr und mehr ausweitet in Jesus Christus, in diesem Herrn, in dem Messias, der gekommen ist. Dass ihr der Tempel Gottes seid. Das ist Paulus wichtig, das noch einmal herauszustellen. Und nun kann natürlich solch ein Tempel auch Risse bekommen. Fusch am Bau oder wie auch immer. Hier heißt es, wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Das heißt, es gibt also auch etwas Zerstörerisches im Tempel. Es gibt etwas, was den Tempel kaputt macht. Sozusagen, wenn Unkrautsamen sozusagen über den Tempel Gottes sich verbreitet. Der Wind des Zeitgeistes vielleicht an den Mauern nagt, an den einzelnen Herzen nagt. Und wir nicht mehr so konzentriert sind auf das, was Gott selbst in seinem Wort sagt. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Nicht das Gericht der Menschen. Nicht dein Urteil über irgendjemanden, der im Tempel Fusch gemacht hat. Sondern Gottes Gericht. Gott ist der, der am Ende sein Richterspruch spricht. Nicht wir Menschen. Gehen wir nochmal ein bisschen rein und fragen uns, denn ist die Batterie alle. Ich probiere es nochmal. Was ist die Grundlage für dieses Bauwerk? Was ist die Grundlage für den Tempel? Ich habe es eben schon mehrfach gesagt, ich vergewisse uns nochmal daran und ich habe meine Zeichnung mitgebracht. Es ist letztendlich dieser Grundstein, dieser Eckstein, der gesetzt wird. Der Eckstein ist die Grundlage für den Bau des Tempels aus Lebendigstein. Und ich erinnere mich, dass als wir in Achenbach das Pastorenwohnhaus bauten damals, und die ist ja von einigen Mitgliedern der Gemeinde hochgemauert worden. Und ich war bei der Grundsteinlegung zugegen. und sollte eine Andacht halten und so weiter. Und dann habe ich gesehen, wie der Maurer damals diesen Grundstein sowas von ausgerechnet hat und ausgewogen hat, dass dieser Stein sitzt, dass die erste Ecke richtig sitzt und der Grundstein richtig sitzt, damit das Haus darauf gebaut werden kann. So wichtig ist der Grundstein, so wichtig ist der Eckstein, sonst wird es schief und krumm. Natürlich kann man mit viel Putz auch die schräge Wand noch richtig gerade machen, aber das ist es doch nicht, oder? Christus will dieser Eckstein sein in dem Bau deines eigenen Lebens, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und im Bau der Gesamtgemeinde, ihr seid der Tempel Gottes. Der Grundstein ist Jesus Christus selbst. Was hält dieses Bauwerk zusammen? Was hält das Bauwerk zusammen? Es ist letztendlich wiederum im Bild gesprochen von Gottes Wort her der Schlussstein. Und es ist und bleibt Christus. Er hält das Bauwerk zusammen. Der Schlussstein, wenn er denn herausgerissen würde, ich weiß nicht, kann man das hier oben so zeigen? Nee. Oder so? Nee. Gut. Also ihr seht da ja diesen einen Stein, wenn der rausgerissen wird, dann bricht die Mauer irgendwann zusammen. Der Schlussstein ist wichtig, damit der Bogen hält, damit der Bogen trägt, damit eine Mauer drauf gebaut werden kann. Der Schlussstein. Jesus Christus hält alles zusammen. Und Jesus Christus in seiner Liebe hält alles zusammen. Der Mörtel der Liebe, der dazwischen ist, der hält uns zusammen. Nicht die weichspülende Liebe, sondern eine Liebe in Klarheit und Wahrheit, in Wertschätzung und Respekt im Umgang miteinander, die hält uns zusammen. Dieser Mörtel hält das Bauwerk beieinander. Der Schlussstein. Und ich stelle uns die letzte Frage dabei noch. Machst du nochmal? Ein weiter. Was gefährdet dieses Bauwerk? Risse am Bau, Pfusch. Was gefährdet dieses Bauwerk? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass sozusagen der Unkrautsame über die Gemeinde hinwegfegen kann, über das Bauwerk hinwegfegen kann, dann hat so ein Unkrautsamen natürlich auch einen Nährboden. Und je mehr Unkraut wächst, umso mehr verwuchert etwas. Umso mehr kann auch ein Mauerwerk kaputt gehen. Ja, kann in den Mörtel der Liebe so ein bisschen hineinwuchern und es kaputt machen. Und dann ist immer die Frage, was ist das beste Unkrautvernichtungsmittel? Was ist das beste Unkrautvernichtungsmittel, was uns hilft, dass der Bau eben nicht Risse bekommt, dass der Bau wieder neu den Mörtel der Liebe als die Tragkraft erlebt? Was ist das? Das ist nichts anderes als das, was Paulus im Epheserbrief schreibt: Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die vergebende Liebe ist das beste Unkrautvernichtungsmittel, was wir haben können. Und das ist schon die Bitte, die Jesus uns im Vater unser lehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das Unkrautvernichtungsmittel. Diese Bereitschaft zur Vergebung und das aus Liebe heraus, nicht so heraus, naja, ich vergeb dir mal. Sondern manchmal ist das auch ein langer Prozess. Manchmal ist das ein langer Weg, den man gehen muss. Und trotzdem ist es das beste Mittel, um wieder gut miteinander unterwegs zu sein. Denn es macht so vieles kaputt. Da kann eine falsche Lehre hineinkommen in die Gemeinde. Da kann Neid aufkommen. Da kann Streit aufkommen. Da können wir den Egoismus leben. Ich bin das Maß aller Dinge. Und dann kann dieses Recht haben wollen. Ich habe aber Recht. Und ich verstehe das Wort Gottes Recht. Richtig. Und du musst das vielleicht noch ein bisschen lernen. Aber ich habe es schon. Dieses Recht haben wollen untereinander. Und dann gibt es natürlich auch das, dass dann Leute irgendwann sagen, und das macht ein Bauwerk ja auch kaputt, indem sie Steine entfernen. Diese Päckchen sind alle gepackt, ne? Also wenn ich jetzt hier so eins rausziehen würde, würde nicht nur ein Loch entstehen, sondern ich glaube, irgendwie würde das Ding ja auch zusammenbrechen. Ne? Also es gibt immer wieder auch Menschen, die sagen, dann gehe ich eben, dann passt mir dieser Bau des Tempels hier nicht. Das ist dann nicht mehr meins. Ohne Dinge zu klären, ohne Dinge aufgearbeitet zu haben, ohne die Vergebung ausgesprochen zu haben. Natürlich kann man sich auch eine neue Gemeinde suchen, aber man trägt immer alte Lasten mit, wenn man die nicht vorher aufbereitet hat, aufgearbeitet hat. Also dann entsteht eine Lücke, wenn du weg bist. Du wirst gebraucht mit deinen Gaben, mit deinem Potenzial, mit deinen Möglichkeiten. Du bist Teil des Tempels Gottes. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus. Und wenn du dich rausnimmst, fehlt etwas ganz Entscheidendes. Es fehlt deine Stimme im Chor. Es fehlt deine Stimme in der Gebetsgemeinschaft. Es fehlt dein Miteinander unterwegs sein in der Abendmahlsgemeinschaft. Und es fehlen nicht zuletzt auch sicher die finanziellen Mittel. Es fehlt einfach etwas. Und deshalb lasst uns eingefügt sein im Bau des Tempels Gottes. Denn wir sind der Tempel Gottes. Das macht Paulus sehr, sehr schön deutlich und beschreibt das an der Stelle. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Dass Gottes Geist in euch wohnt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Freunde, Gott selbst wird dafür sorgen, dass der Tempelbau gelingt. Wenn nur wir das wären, mit unserer Intelligenz und unseren Überlegungen, ich glaube, dann würden wir schon sehr schnell scheitern. Aber Gott selbst wird dafür sorgen, dass der Tempelbau gelingt. Und Gott selbst wird diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die diesen Bau behindern. Das sind nicht wir. Das ist Gott selbst. Gott wird uns als lebendige Steine bewahren und sein herrliches Werk mit uns und vielleicht auch gerade durch uns und wegen uns vollenden. Mag sein, dass die Gemeinde der Zukunft anders aussehen und organisiert sein wird als heute. Aber die Mitte der Gemeinde bleibt. Der Eckstein Jesus Christus, der Schlussstein, der gesetzt ist in Christus, er bleibt die Mitte. Es mag sein, dass auch Gemeinde Jesu bei uns und in unserem Land in Zukunft anders aussehen, organisiert wird, unter Drucksituationen kommen kann und große Herausforderungen gegenüberstehen wird. Es mag sein, dass sich das vielleicht auch hier in der Gemeinde in Breidenbach zeigen wird. Aber solange, wie sich zwei oder drei im Namen Jesu versammeln, ist er mitten unter ihnen, weil es um seinen Tempel geht und wir sind sein Tempel und er arbeitet an uns. Solange wir gemeinsam Gottes Wort hören wollen und wir uns nach der Gemeinschaft in seinem Namen sehnen, wächst Gottes Tempel auch an diesem Ort weiter. Der herrliche Tempel mit seinem herrlichen Fundament, Jesus Christus. Alles, was auf diesem Fundament gebaut ist, wird in Ewigkeit nicht verderben. Das sagt Gott uns selbst zu. Schaut am Ende noch einmal auf diesen Text. Nachdem Jesus gereinigt hat, nachdem Jesus die Templer, die Wechsler aus dem Tempel herausgetrieben hat, entsteht etwas. Er lehrt Tag für Tag im Tempel. Er erzählt, worauf es ankommt. Er berichtet davon, er motiviert, er fordert die Menschen wieder neu heraus. Und das ganze Volk hing an ihm und ließ keines seiner Worte entgehen. Sie ließen sich keines seiner Worte entgehen. Da war eine solche Sehnsucht. Da war die Reinigung, da war die Heiligung. Und am Ende steht Jesus und die Menschen hängen an seinen Lippen, weil das Wort Gottes sie aufgebaut hat, dieses Wort Gottes sie neu herausgefordert hat, Jesus zu vertrauen. Vielleicht bedarf es auch bei uns hier und da einer solchen Reinigung. Was findet Jesus bei uns vor? Ist unser persönlicher Tempel auch eine Räuberhöhle geworden? Hat er Risse bekommen? Ist da irgendwo Fusch am Bau? Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl ist immer wieder ein Moment, sich Jesus neu zu stellen und sich von Jesus auch neu beschenken zu lassen. Und von Jesus neu herausfordern zu lassen, sich reinigen zu lassen und sich ihm neu zu geben und zu sagen, danke Herr, danke, dass du den Tempel in 3 Tagen aufgerichtet hast, mit deinem Leben, mit deiner Existenz, und dass ich dich in mir jeden Tag neu spüren und erleben darf. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der wahre Grund. Ich möchte dieses Lied mit euch zusammen singen, als ein Gebet zum Abschluss dessen, was Gott uns durch sein Wort heute Morgen deutlich machen wollte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zu diesem Lied auch gerne aufstehen. Ihr habt jetzt lange genug gesessen und zugehört, und ich hoffe, es ist etwas in euer Herz gefallen. Und damit es dann auch in Hände und Füße übergeht, ist es gut, wenn wir stehen und wenn wir uns so ansprechen lassen nochmal und dies zusammen gemeinsam beten. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der wahre Grund. Deine schön geformt, aus deiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der wahre Grund, wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Amen.
Ja, wir werden jetzt etwas Großartiges tun. Wir werden jetzt nämlich das Abendmahl zusammen feiern.